Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Data Talk. Hier geht es um Daten. Daten als das Gold der digitalen Welt und als einem der großen Wachstumstreiber unserer Zeit. Big Data, künstliche Intelligenz und ultraschnelle Datennetze machen es möglich. Und die Großen der Datenökonomie wie Google oder Facebook zeigen uns längst den Weg. Aber auch Unternehmen der traditionellen Branchen lernen, wie man Daten veredelt, sicher mit anderen austauscht und schließlich monetarisiert. In diesem Podcast kommen Menschen zu Wort, die mit ihrem Unternehmen den Weg zum datengesteuerten Unternehmen gehen oder bereits gegangen sind. Durch die Etablierung datenbasierter Geschäftsmodelle oder über Partnerschaften in der Shared Data Economy. Begleiten Sie unsere Gäste ein kleines Stück auf ihrem Weg und nehmen Sie neue Impulse mit. Viel Spaß!
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Data Talk. Wir sind Volker Rieger
und Britta Cornelius.
Und wir freuen uns heute, Jochen Eckert, Professor für Quantitatives Marketing und Data Science an der Wiesbaden Business School, Hochschule Rhein-Main, in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Schönen guten Morgen, Jochen.
Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr über den Austausch mit euch.
Ja, hallo Jochen, schön dich mal wieder zu hören. Wir sind ja vor gut 15 Jahren zusammen an der Goethe-Universität gewesen und haben dort studiert und promoviert und ja, haben eigentlich damals uns schon um quantitatives Marketing gekümmert und viel mit Daten gearbeitet. Hat sich seit damals eigentlich alles verändert?
Ja, interessante Frage. Ich möchte vielleicht erstmal beginnen zu betonen, was sich meines Erachtens nach vielleicht nicht so sehr geändert hat. Ja, Data-Driven Marketing ist ja häufig so ein bisschen ein Buzzword. Man hat fast den Eindruck, vor 15, 10, 20 Jahren, wann auch immer, war Marketing überhaupt nicht datengetrieben. Und das ist natürlich so nicht korrekt. Ja, datengetriebenes Marketing ist an sich ja nicht neu. Daten spielen schon seit einer langen Zeit eine große Bedeutung, je nach Teilbereich. Wenn man sich das ganze Thema Pricing anschaut, also Preissetzung, kann man zum Teil Jahrzehnte zurückgehen. Und dann gab es sicher andere Bereiche, zu denen ich wahrscheinlich die Markenkommunikation zählen würde, die so ein bisschen später datenorientierter wurden, aber auch die waren vor 15 Jahren aus meiner Sicht schon sehr stark quantitativ orientiert. Nichtsdestotrotz hat sich natürlich viel geändert in den letzten 15 Jahren. Ja. Und die wichtigsten Veränderungen für mich liegen vor allem im Bereich Datenverfügbarkeit, aber auch im Bereich der Datenanalyse, wenn man an die künstlichen neuronalen Netze denkt oder Machine Learning im Allgemeinen. Da ist viel passiert. Und dann aber nicht zuletzt auch, weil sich die Reichweite digitaler Kanäle einfach enorm vergrößert hat. Ja, wir haben jetzt den 5. November, das ist ganz gutes Timing, vor fast 14 Jahren auf den Tag genau, am 6. November 2007, hat beispielsweise Facebook erstmalig Werbeanzeigen zugelassen. Ja? Also diese hochskalierten Plattformen, die Werbetreibenden heute zugänglich sind, die sind noch gar nicht alt. Es ist heute unvorstellbar, sich ein Marketingbudget ohne soziale Plattform vorzustellen. Und da hat sich natürlich enorm viel verändert, was die Möglichkeit betrifft, sinnvoll digital dann auch Werbung zu schalten. Und dann gibt es für mich aber auch noch ein paar andere Entwicklungen, die ich total spannend finde, die dann primär auf so der Datenanalyse beruhen. Ich weiß nicht, ob ihr ASOS kennt, das ist ein britischer Online-Kleidungshändler, der ermöglicht beispielsweise seinen Kunden seit ein paar Jahren schon aus dem App Modeartikel zu fotografieren. Und ASOS macht dann direkt Sortimentsvorschläge von ähnlichen oder gleichen verfügbaren Produkten aus dem ASOS-Sortiment. Das sind natürlich Dinge, die sind vor 15 Jahren so nicht vorstellbar gewesen. Ich glaube, es hätte auch keiner damit gerechnet, dass die so schnell kommen.
Ja. Jetzt hast du eine Firma genannt und dann fast schon den Boomern in den Raum gebracht. Und wenn man jetzt über datengetriebenes Marketing spricht, dann zumindest in Deutschland kommt man ja um diese Datenschutzdiskussion, die Angst vor dem gläsernen Kunden vielleicht gar nicht rum. gibt ja auch diese Diskussion Apple versus Facebook oder wir sind jetzt alle von diesen Cookie-Opt-ins genervt. Lass uns das gleich mal als erstes besprechen. Wie siehst du oder wie ist vielleicht auch die Wissenschaft diesen Aspekt davon?
Ja, erstmal finde ich die Diskussion und die Auseinandersetzung mit diesem Thema unglaublich wichtig. Ja, Kunden mehr Entscheidungsgewalt zur Verwendung ihrer Daten zu geben, ist für mich richtig. Vor allem dann, und auch das hat man in der Vergangenheit ja wiederholt beobachten können, wenn Daten Informationen liefern, die dann weit über die Optimierung von Werbebotschaften hinausgehen, ja, oder die Verwendung dieser Daten und zum Teil auch politisch eingesetzt werden. Ich persönlich finde es unkritischer, wenn die Daten rein dazu verwendet werden, um Werbung relevanter zu gestalten. Ja, und das passiert ja in den allermeisten Fällen. Jeder sieht Werbung und ich persönlich muss sagen, ich sehe, wenn ich die schon sehe, sehe ich lieber relevante Werbung. Ja, also da sehe ich es ein bisschen unkritischer. In der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung liegt der Fokus in diesem Bereich vor allem darauf, mögliche betriebswirtschaftliche negative Konsequenzen zu beleuchten, dann auch zu quantifizieren. Das kann zum Teil erheblich sein, ja, wenn man sich Anbieter vorstellt, die zum Teil ja ausschließlich über Werbeflächen sich finanzieren, wie ja, auch diverse Nachrichtenverlage, die ohnehin ja unter dem ganzen Online-Move so ein bisschen zu leiden haben. Aber für mich sollte man die Frage auch gar nicht so sehr betriebswirtschaftlich beleuchten und sollte nicht so betriebswirtschaftlich geführt werden, sondern in der Tat eher datenschutzrechtlich und kundenorientiert. Und Konsumenten die Wahl zu geben, welche Daten sie mit wem teilen, finde ich absolut richtig. Die Umsetzung ist vielleicht noch ein bisschen fraglich, ja, und nicht ideal gelöst. Aber wenn am Ende dass der Preis dafür ist, dass wir Nutzern mehr Entscheidungsgewalt über ihre Daten geben, dass die User Experience, also die Nutzung von einigen Anwendungen vielleicht nicht mehr so ideal ist und wir genervt sind von Cookie-Zustimmungen, dann denke ich, ist das ein geringer Preis. Aber ich bin mir sicher, da wird sich die nächsten Jahre auch viel ändern. Da hat Apple ja auch einen interessanten Vorschlag gemacht. Vielleicht kann man Device- oder Betriebssystem orientiert da auch schon Grundeinstellungen vornehmen, sodass man nicht auf jeder Seite wieder ganz ähnliche Einstellungen vornehmen muss.
Du hast ja die betriebswirtschaftliche Sicht, die Unternehmenssicht angesprochen. Vielleicht gehen wir mal an diesen Themenblock Daten für Unternehmen, gerade jetzt im Marketing. Wo siehst du da große Werthebel? Du hast gesagt, Data Analytics hat sich verändert, hat sich verbessert, künstliche Intelligenz, all diese Schlagwörter. Ja, wo ist aus deiner Sicht sind die größten oder besten Einsatzbereiche aus einer Unternehmenssicht?
Ja, das ist natürlich sehr vielfältig. Das würde ich jetzt vielleicht auch weniger methodisch als inhalts- und anwendungsorientiert beantworten. Ich sehe vor allem einen großen Wertehebel und man könnte ja fast sagen, immer noch in der ganzen Werbewirkungsmessung. Da kann man sich fragen, warum Werbewirkungsmessung? Ja, zum einen, weil der Großteil der Marketingbudgets in Werbung und bezahlte Medien nun mal investiert werden. Aber auch, weil hier schlichtweg noch viel falsch gemacht wird. Ja. Und zwar sowohl in den eher conversion-orientierten Aktivitäten, ist auch heute unter dem Begriff Performance-Marketing oft bekannt, wo es häufig in Anführungszeichen nur noch darum geht, durch meist ja digitale Anzeigen Kunden, die kurz vor dem Kauf stehen, dann gerade noch so rüber zu schubsen. Ja. Also man ist relativ weit unten in diesem typischen Trichter, diesem Conversion-Funnel, der für uns im Marketing ja so bedeutsam ist, aber auch eben am anderen Ende dieses Funnels, wo es primär um die Erhöhung der Markenbekanntheit beispielsweise geht, da werden viele analytische Möglichkeiten oft nicht genutzt. Ich kann da auch gerne mal ein, zwei Beispiele geben, die mir auch sowohl in der Praxis, aber dann auch natürlich mit meinem wissenschaftlichen Hintergrund immer wieder auffallen. Ja, und das ist ganz spannend. Das ist zum Teil auch recht trivial, wird aber wirklich häufig noch falsch gemacht. Also gerade im Bereich Performance-Marketing funktioniert an sich Werbewirkungsmessung ja schon ganz gut über sogenannte Attributionsmodelle, weil sich die Wirkung des Werbemittels da auch für gewöhnlich recht kurzfristig entfaltet und wir den Kundenpfad auch gerade im digitalen Umfeld natürlich auch gut nachverfolgen können. Was aber ganz häufig fehlt, und das habe ich auch, als ich für die großen Tech-Companies gearbeitet habe und wir zum Teil digitales Marketing ausgliedern wollen, was wir am Ende so gut wie gar nicht mehr gemacht haben, die Fehler, die da in der Werbewirkungsmessung agenturseitig zum Teil gemacht wurden, war einer der Gründe. Aber was hier oft eben nicht passiert, ist, dass wir nur inkrementales Verhalten dem Werbemittel dann am Ende auch zuschreiben, also Kundenaktivitäten, die wirklich ursächlich durch das Werbemittel ausgelöst werden. Ja, und das kann man sich so vorstellen, nehmen wir mal an, ich sehe jetzt irgendeinen Werbebanner, mache vielleicht eine Suchmaschinenanfrage, sehe da irgendeine Anzeige, klicke drauf und kaufe am Ende auch das Produkt in der gleichen Session, kann also nachverfolgt werden. Und dann könnte man jetzt hergehen und einfach den ganzen kompletten Kauf von mir diesem Werbemittel zuordnen, ja, und das eben nicht nur für mich machen, sondern für alle. Und das wird häufig gemacht und ist natürlich falsch, weil ein Großteil, je nachdem, wie über welche Marke man da spricht, je größer die Unternehmen, desto schwerwiegender ist im Zweifel der Fehler. Aber es gibt durchaus natürlich Kunden, die vielleicht geklickt haben, aber trotzdem auch ohne Klick und ohne Werbemittelinteraktion dann den Kauf abgeschlossen hätten. Ja. Und die Konsequenz daraus ist, dass erstmal viele, also wenn man diese Korrektur eben nicht wahrnimmt, man davon ausgeht, dass die Kampagne eigentlich besser funktioniert, als sie es eigentlich tut. Ja. Weil wir eben alle Aktionen, die nach so einer Werbemittelinteraktion passieren, tatsächlich diesem Werbemittel zuordnen. Und aus meiner praktischen Erfahrung, je nach Kanal, können diese Korrekturen, die wir, wenn wir über diese Inkrementalität dann tatsächlich korrigieren, die können schon massiv sein. Ja? Also es ist nicht selten, dass wir da 50% Haircut machen, also mehr oder weniger alles halbieren oder zum Teil noch mehr.
Das bringt mich auf einen weiteren Punkt. Wir reden über datengetriebenes Marketing, das ist dein Spezialgebiet. Wir bei Detikon, wir sagen, denken da ein bisschen weiter oder wir haben so einen Begriff datenzentrisches Unternehmen. Das bringt so ein bisschen auf die Frage, wie isoliert kann man das betrachten? Das digitale Marketing, das datengetriebene Marketing, oder es klang jetzt bei dir so ein bisschen durch, wie stark muss man das eigentlich mit anderen Unternehmensprozessen bis hin dann, wenn es gekauft ist, Kundendienst und so weiter, Customer Lifecycle, wie muss man das verzahnen oder wie wird es vielleicht heute in der Praxis schon verzahnt? Was sagt die Wissenschaft? Gibt es Best-Practice-Beispiele?
Ja, also was die Verzahnung angeht, datengetriebenes Marketing ist ja so das Schlagwort, aber eine Datenorientierung im Unternehmen geht ja viel weiter. Und alleine im Marketing zieht sich so eine Datenorientierung ja über ganz viele Teilbereiche hinaus. Und wenn man gerade im digitalen Umfeld sich aufhält, da sollten dann natürlich auch andere Geschäftsprozesse damit mit anschließen können, ja? Die häufig dann auch wieder Rückschlüsse auf die Marketingaktivitäten und ohne direkt zulassen. Also diese Verzahnung, das sieht man ja auch bei den Unternehmen, die man allgemeinläufig so als sehr datenorientiert bezeichnen würde. Das sind alles Unternehmen, denen diese Verzahnung eben gelingt. Ja, ob das jetzt ein Amazon ist oder ein Netflix oder ein Spotify. Amazon ist sicherlich ein gutes Beispiel, weil Lieferketten mit Bestellvorgängen und Ausspielungen von digitalen Werbeanzeigen da Hand in Hand gehen und viele Kundensignale eben nicht nur medial und fürs Marketing nutzbar sind, sondern auch für andere Aspekte der Serviceangebote.
Und gibt es da Erfolgsfaktoren? Oder ja, Amazon, ein schönes Beispiel, nutze ich auch immer gerne. Die machen das gut. Warum gelingt das anderen Unternehmen nicht? Ist das ein Mindset-Thema? Ist ein Kulturthema, dass die Abteilungen nicht miteinander reden? Ist das ein Datenmanagement-Thema, Data Lakes? Ist es ein Prozessthema? Hast du da so ein paar Tipps, was eigentlich die Hebel sind, um in so eine Welt zu kommen?
Ja, das ganze Thema Datengetriebenheit ist natürlich erstmal einfacher gesagt als getan. Ja, jeder will das machen. Die meisten Unternehmen wissen auch um die Bedeutung der Daten und wollen datenorientierter sich aufstellen. Da gibt es auch zahlreiche Studien, die eben aufzeigen, dass die meisten Unternehmen das Potenzial schon erkannt haben, aber hinterherhängen, was die Umsetzung und den Aufbau und Ausbau von den Grundlagen für so eine datenorientierte Organisation und auch Kultur dann entsprechend betrifft. Und da gibt es zweifelsfrei Hindernisse und auch Herausforderungen. Ansonsten würden wir ja auch nicht die große Diskrepanz zwischen, sag ich mal, Erkenntnis in vielen Teilbereichen des Unternehmens sehr datenorientiert arbeiten sollten und dann die eher in Teilen doch geringe Umsetzung. Und dazu gehört für mich sicherlich die Investition in Team und Infrastruktur. Ich glaube, das wird ganz häufig unterschätzt. Ohne adäquate Ausstattung bleibt so ein datenorientierter Ansatz dann sicherlich schnell hinter den Erwartungen auch zurück. Was sicher auch herausfordernd ist für viele Unternehmen, ist gerade, wenn es um eine datenorientierte Entscheidungsfindung geht, dass die Grundlage für Empfehlungen und für Informationen häufig aus so einer Art Blackbox kommen. Ja, also wenn man sich gerade komplexen Daten bedient und die Informationen, die wir daraus gewinnen können, dann wird es schon schwer. Und dann kennt ihr vielleicht auch, ja, versucht ihr mal in der Geschäftsführung zu erklären, wie so ein künstliches neuronales Netz funktioniert. Das ist natürlich schwierig. Das sollen die ja auch gar nicht wirklich verstehen müssen, aber was dann die Geschäftsführung entsprechend auch kulturell mitbringen muss, ist ein Vertrauen gegenüber den Personen, die für diese Informationsgewinnung verantwortlich sind und deren Teams. Ja, also dieses Vertrauen in diese Blackbox und das zu akzeptieren, das fällt sicherlich vielen nicht einfach, und dann darf man natürlich auch das ganze Thema Datenquantität und Qualität nicht ganz außer Acht lassen. Wir haben immer direkt, wenn wir an datengetriebene Organisationen denken, die großen Online-Player im Kopf, und ich habe ja auch für drei gearbeitet, mit eBay, mit Uber und Indeed, und die haben dieses Problem für gewöhnlich nicht, aber dann geht man in den Lebensmitteleinzelhandel, die machen ja auch sehr viel mit Daten und bekommen auch immer mehr, aber dann spätestens im kleinen mittelständischen Unternehmensbereich, da ist häufig auch die Datenquantität und Qualität einfach nicht da, um wirklich sich massiv datenorientiert aufzustellen. Ja, und dann vielleicht noch ein letzter Punkt, wo sich dann so der Kreis vielleicht auch zur ersten oder zweiten Frage ein bisschen schließt mit dem Umgang personenbezogener Daten. Ich glaube, das bremst auch ein bisschen, ja, eine komplexe Gesetzgebung mit zum Teil ja auch massiven Strafen bei Missachtungen. Das kann sicher auch abschrecken, das ein oder andere Unternehmen noch mehr datenorientiert zu arbeiten. Ich würde aber gern da noch anhängen, ja, dass ich durchaus auch eine Gefahr sehe, sich zu sehr auf Daten zu fokussieren. Was schon zu beobachten ist, ja, dass der Eindruck zumindest für mich entsteht, dass in Teilen so Erfahrung und Intuition so ein bisschen in Hintergrund gerät und oft zu sehr Entscheidungen und Urteile auf Fakten basiert und auf Daten versucht wird zu beurteilen. Und das ist ja auch richtig, aber für ganz viele Aspekte gibt es nun mal keine ausreichende Datengrundlage. Einer meiner Chefs bei eBay hat das mal folgendermaßen formuliert, was ich ganz passend finde: If everything can just be answered by data, most people would not have a job anymore. Ja, also es gibt natürlich auch eine Grenze, und das dürfen wir bei all der Diskussion und bei all der Bedeutung, die Daten immer mehr gewinnen, natürlich nicht vergessen. Es gibt ganz viele Bereiche, wo uns Daten eine Grundlage geben können, aber die nur einen kleinen Teil des Entscheidungsspielraums dann vielleicht auch abdecken können. Man könnte sogar so weit gehen, Companies pay people to have opinions. Wenn wir alles aus Daten lernen können, brauchen wir am Ende die erfahrenen Mitarbeiter ja auch nicht mehr. Und bis wir da, ich glaube, da kommen wir nie hin. Ja, es wird immer Bereiche geben, wo uns Daten nicht helfen können.
Du meinst, wir werden es nicht schaffen, dass alle Informationen so zur Verfügung stehen, dass Entscheidungen ja tatsächlich nicht mehr von Menschen oder an vielen Stellen ja auch nicht mehr von Menschen getroffen werden müssen oder werden. Also vielleicht so ein bisschen so ein Blick in die Zukunft. Du bist ja als Professor auch dafür verantwortlich, so ein bisschen den Nachwuchs auszubilden, die Menschen, die sich mit Daten auskennen und die durch diesen Dschungel dann irgendwann vielleicht nochmal durch sollen müssen und denen ein Management ja dann auch vertrauen soll. Und provokativ würde ich formulieren, irgendwann muss ich doch gar nicht mehr die Methoden kennen, muss ich die Blackbox auch überhaupt nicht mehr kennen, selbst im Team nicht mehr, also in einem Data Analytics Team zum Beispiel. Das machen dann Plattformen wie Google oder andere Anbieter dann für mich und ich muss eigentlich nur noch sagen, welches Problem ich habe und dann spuckt mir die Maschine was aus. Nein?
Nein, so sehe ich das überhaupt nicht. Vielleicht hole ich da auch kurz aus. Ja, das ganze Thema Daten in der Lehre ist natürlich unheimlich wichtig. Wir sprechen da häufig von dem Begriff Data Literacy. Der ist relativ schwierig zu übersetzen, ist aber auch so ein bisschen ein Buzzword, gerade in der Pädagogik. Aber so grob übersetzt umfasst der Datenkompetenz und sagt aus, dass es vor allem darum geht, um die Befähigung, dass Daten kontextabhängig und auch planvoll einzusetzen sind, aber auch kritisch hinterfragt werden. Und das umschließt für mich und für uns und viele meiner Kollegen Datenerfassung, Aufbereitung, Analyse und Interpretation. Und da ist es unglaublich wichtig, dass da auch ein solides Grundverständnis der Methoden vorliegt. Ich bin da ganz fest von überzeugt, dass das auch unabdingbar ist. Ja, hier geht es darum, mindestens ein ausgeprägtes Grundverständnis für die Verfahren zu vermitteln, auch für die neuen, durchaus komplexen Ansätze. Ja, ob das jetzt künstliche neuronale Netze sind oder andere Entwicklungen im Bereich Machine Learning. Dann könnte man sich natürlich fragen, warum? Nicht, weil ich glaube, dass viele Absolventen von einem betriebswirtschaftlichen Studium am Ende tatsächlich als Data Scientist in Unternehmen sitzen und viel Data Crunching betreiben. Ja, das sind heutzutage der zunehmenden Spezialisierung ja tatsächlich immer mehr Statistiker und Mathematiker. Aber es muss jeder, der im Marketing arbeitet, in so einem datengetriebenen Umfeld natürlich in der Lage sein, die Möglichkeiten und die Limitationen der Datenanalyse dann auch einschätzen zu können. Auch alleine deshalb, um interne Teams und Drittanbieter ein bisschen lenken und beurteilen zu können. Ja, also für mich ist ein Grundverständnis der Methodik, die da angewendet werden, absolut essentiell. Und so leben wir das auch, vor allem ich dann in meinen Kursen.
Mein Sohn, der macht jetzt demnächst Abitur. Was soll ich dem empfehlen? Eher BWL mit Datenfokus oder Data? Am besten zu dir kommen wahrscheinlich.
Naja, ich würde dir natürlich erstmal fragen, wo seine Interessen liegen. Aber ein betriebswirtschaftliches Studium ist sicherlich ganz interessant, weil es unglaublich viele Möglichkeiten gibt, sich auch immer weiterzuentwickeln. Ja, auch in einem betriebswirtschaftlichen Studium gibt es ja Schwerpunkte, aber es ist nicht ganz ungewöhnlich. Also da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, vor allem in den Großkonzernen. Das ist bei euch im Haus ja wahrscheinlich auch so. Gibt es zahlreiche Möglichkeiten, dann nochmal in andere Bereiche auch zu wechseln. Und das finde ich einen der großen Vorteile von wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen. Und das ist natürlich hochspannend, was da alles passiert. Ja, wir sind immer noch am Anfang, da bin ich absolut überzeugt mit der ganzen Datenorientierung und der Explosion von Daten und den Verbesserungen in Machine Learning und Rechenleistung. Viele reden da auch von weiterhin vorliegendem exponentiellem Wachstum. Da wird es Anwendungen geben, die es gilt, mitwirtschaftlich auszugestalten. Also ich glaube, das ist nicht nur spannend, sondern auch zukunftssicher.
Mhm. Kommen wir nochmal zurück, oder so ein bisschen zum Abschluss, ja genau, den Blick nochmal in die Zukunft, das passt eigentlich ganz gut. Wie siehst du, oder Marketing ist eine alte Disziplin, du bist ja auch so ein bisschen auf die Anfangszeit des quantitativen Marketings gerade eingegangen, ne? Wenn ich Marketing denke, dann fällt mir der Herr Littfass ein, ne, der seine Säulen da erfunden hat, die stehen im öffentlichen Raum. Wie siehst du die Zukunft online, offline? Wird alles digital, AR, VR, wie auch immer? Oder gibt es auch noch klassisches Marketing? Wie muss man diesen Mix in Zukunft spielen?
Ja, also erstmal muss man ja festhalten, ja, weil man könnte ja auch, wenn man der öffentlichen Diskussion über Kanäle folgt, meinen, dass heute schon fast alles digital stattfindet. Ja, das ist nicht so. Also wenn man sich heute Marketingbudgets anschaut, dann sind die immer noch, ja, und oftmals ja aus sehr gutem Grund, mit mehr als der Hälfte in den Offline-Kanälen investiert. Auch deshalb, weil für beispielsweise Markenkampagnen, die sprachen ja vorhin schon von diesem Purchase-Funnel, ja, wo es in den oberen Bereichen ja dann eher so um Markenbekanntheit und Interesse geht, also das anzuspielen, immer noch natürlich eine erhebliche Rolle spielen und das immer auch tun werden im Marketing. Und für diese Art der Kampagnen, also gerade wo es um Markenbekanntheit beispielsweise geht, ganz zu Recht auch noch ganz viel in Offline-Kanäle investiert wird. Digitale Kanäle sind bisher, funktionieren sehr gut für eher kurzfristig ausgerichtete, man könnte fast sagen taktische Performance-Marketing-Kampagnen, von denen wir auch schon gesprochen haben, wo es eher darum geht, Leute, die schon relativ weit mit ihrer Kaufentscheidung sind, noch zum Kauf zu bewegen. Weniger, aber für Marketingziele, die auf die oberen Teile dieses Purchase-Funnels da sich fokussieren. Ja. Und warum? Und da gibt es auch einen guten Grund. Wenn wir sowas wie Markenbekanntheit betreiben wollen, dann brauchen wir eine relativ hohe Anzahl an visuellen Werbemittelkontakten, die sich immer noch schwer über die bisher verfügbaren digitalen Kanäle erreichen lassen. Ja, und das wird sich sicherlich ändern, aber heutzutage, und das ist für mich ein sehr nachvollziehbarer Grund, und das habe ich auch in den großen Tech-Unternehmen gesehen, die investieren immer noch für eher markenorientierte Kampagnen extrem viel Geld in diese klassischen Offline-Kanäle, Out of Home, also Außenwerbung, TV, Radio und zum Teil auch Print. Das macht für die allermeisten Zielgruppen noch Sinn. Das wird sich aber, glaube ich, über die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre massiv ändern. Und es gibt viel mehr Werbeflächen, die heute noch primär offline zu buchen sind, einfach auch in digitalisierter Form wird man vorfinden. Ja, ob das jetzt Out-of-Home-Möglichkeiten sind, TV-Werbung, Radio, hat die ganze Entwicklung ja schon stattgefunden. Ja, und mit ansteigenden Reichweiten dieser digitalen Formate für diese Kanäle wird sich zukünftig auch die Werbung über alle Werbeziele, ja, von Markenbekanntheit bis zu Kaufunterstützung, bin ich absolut überzeugt, immer weiter in digitale Kanäle verlagern. Und früher oder später, ja, wann das passiert, ist unklar. Aber wenn man weit genug in die Zukunft geht, wird wahrscheinlich fast alles digital sein.
Das ist doch ein schöner Abschluss. Vielleicht nochmal ein ganz kurzer Blick so in deine persönliche Datendigitalisierungsreise, Thema Daten in der Lehre, im Unternehmen, wo zieht es dich hin? Vielleicht auch so ein bisschen persönlicher Ausblick, was hast du vor die nächsten 3 bis 5 Jahre?
Ja, also ich persönlich werde mich weiter mit vor allem den methodischen Möglichkeiten beschäftigen und wie diese sinnvolle Marketing eingesetzt werden können. Stichwort Machine Learning, da passiert ja immer noch ganz viel. Künstliche neuronale Netze, da sind viele interessante Anwendungsmöglichkeiten fürs Marketing. Und dann interessiere ich mich persönlich auch sehr stark für unstrukturierte Daten, vor allem diese scheinen ja zu explodieren, also Daten, die erstmal nicht im numerischen Format vorliegen, wie in Texten. Da kann man viel mitmachen und Informationen auch fürs Marketing draus ziehen. Und dann zum Thema Lehre, bin ich auch gerade an der Reakkreditierung von 2 Studiengängen mit beteiligt. Und da wollen wir das ganze Thema Datenkompetenz noch stärker in auch die Curricula einbinden. Ich glaube, man hat gemerkt, für wie wichtig ich die Datenkompetenz halte. Ja, das ganze Thema Data Literacy. Und das werden wir da stärker verankern und inhaltlich dann auch entsprechend bespielen, damit wir die nächste Generation befähigen, datenorientiert zu arbeiten und vor allem auch, ja, das darf man ja nicht vergessen, noch gewisse Veränderungsprozesse auch in Unternehmen dann mit anstoßen zu können und Unternehmen, die bisher noch nicht datenorientiert so gut aufgestellt sind, zu helfen, das zu ändern in Zukunft.
Ja, dann lassen wir das als Schlusswort stehen. Ich glaube, du hast deutlich gemacht, die Datenreise wird für uns alle Unternehmen, Anwender, Wissenschaftler, aber natürlich auch Verbraucher noch spannend werden, wird noch weitergehen. Und ja, danke, dass du uns ein paar Einblicke gegeben hast. Alles Gute, man kann schon fast sagen, fürs Jahresende. Danke fürs Gespräch, Jochen.
Vielen Dank an euch. Hat mir große Freude gemacht. Euch auch alles Gute. Bis bald.
Das war's für heute mit der neuesten Folge des Podcasts Data Talk. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.